Ich lese uns den Predigttext von heute vor. Er steht in 1. Mose 16. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sagte Abram: Sieh, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht aus ihr erbaut werde. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarais, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre in Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sagte Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, sei auf dir. Ich habe dir meine Magd in die Arme gegeben, nun aber, da sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich in ihren Augen gering geachtet. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram sagte zu Sarai: Sieh, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Weil Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, Magd, Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie antwortete: Ich fliehe vor meiner Herrin Sarai. Und dann sprach der Engel des Herrn zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will dein Nachkommen so vermehren, dass sie vor Menge nichts gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und er wird gegenüber von allen seinen Brüdern wohnen. Sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte: Gewiss habe ich hier den gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Bea, Lahai, Rui, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beeret. Und Hagar gebar den Abram einen Sohn. Und Abram nannte seinen Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar.
Ich möchte auch euch ganz herzlich ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Und diese Jahreslosung in diesem Zusammenhang wirklich mal verstehen. Es ist ein alter Text, der schon ein paar tausend Jahre alt ist. Was geht es mir heute an? Was damals da so abgelaufen ist? Man muss sich erstmal ein bisschen mehr hinein vertiefen. Wie war die Situation? Was sagt uns das? Zumal haben wir jetzt ein altes Ehepaar. Abraham war 85 Jahre mindestens und Sarai, soweit ich wie ich es rausgekriegt habe, war ungefähr 10 Jahre jünger wie er. Und sie werden von Gott, haben sie ein Versprechen gekriegt, dass du Väter eines großen Volkes bist. Aber es tut sich nichts. Wie oft denken wir: Es tut sich ja nichts in meinem Leben. Jesus, wo bist du eigentlich? Wo bist du hier jetzt in die Situation, du hast mir versprochen, du gehst mit mir, aber ich merke nichts. 10 Jahre lebt er schon in diesem versprochenen Land und es tut sich keine Tür auf. Und dass dann die Nerven langsam blank liegen und sagen, ich muss hier was machen, ist doch ganz normal. Und dann kommen Arbeitskollegen oder Nachbarn oder Freunde oder Sachen, ja, du bist doch in einem Chef eines mittelständischen Betriebes, kann man so das vergleichen zu heute. Abraham war relativ wohlhabend, aber er besaß ja nichts, aber er hatte gute Viehherden und auch Angestellte. Damals waren Sklaven. Sklaven waren mittellose Leute, die eigentlich rechtlos waren. Sie hatten keine Rechte. Aber sie hatten immer den Schutz von dem, den sie gehören. Also wenn ein Fremder durfte nie dem Sklaven des anderen Fremden irgendwas misshandeln oder auspeitschen. Das durfte nur der Herr. Also ein anderer durfte das eigentlich nicht. Und wenn der Sklave von jemand anders misshandelt, konnte er sich bei seinen Herren beschweren und sagen, hier, ich bin der Sklave von denen um denen. Also du hast mir nichts zu sagen. Das ist ganz wichtig, weil es konnte nicht jeder kommen und den Sklaven Befehle geben. Das konnte nur der Herr des Sklaven. Und genauso ist es ja auch heute, wenn man angestellt ist, wer gibt mir und sagt mir, was ich zu tun und zu lassen habe, das ist mein Chef und niemand anders. Da kann ja jeder Chef kommen und mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. So ist es nicht. Mein Chef sagt mir, was ich zu tun habe. Nur mal so zum Verstehen. Ne? Und der Chef Abraham hatte ein tüchtiges Problem, dass er keine Perspektive sah in sein Unternehmen, sein Familienunternehmen. Er hat niemanden gefunden, der das richtig weiter übernimmt. Er hat es versucht mit seinen Neffen, aber das hat auch fehlgeschlagen. Und so hat alles nicht geklappt. Und von Gott war Funkstille. Ja, wie lange soll er noch Geduld haben? Und ich denke mal, hier war es eben Sarai, die drauf zukam. Aber ich denke, dass es auch von den ganzen Umständen drumherum war es ganz legitim, dass die Herren damals ihre Sklaven auch Kinder gemacht haben. Das war normal. Also in der damaligen Gesellschaft. Heutzutage ist das ein bisschen anstößiger, aber es kommt vor, dass viele Chefs dann mal mit der Sekretärin oder anderes da passiert. Will ich jetzt mal nicht so sagen, aber damals war das klar und klar und viele haben darauf eingeredet und haben gesagt, ja, das ist doch deine Sklavin. Du kannst es machen. Sarai hat den Weg freigemacht, hat gesagt, ja, wenn wir dazu endlich zum Ziel kommen, dann mach es. Und die Magd, wird es zwar hier nicht gefragt, aber sie hat bestimmt gesehen, ich kann Karriere machen. Das ist ja heutzutage auch nicht so abwägend wie damals, dass man sich nach oben schläft. So sagt man das heutzutage. Ne? Aber, und das hat sie begriffen. Na, die zwei Alten, die überlebe ich dreimal und ich habe hier einen guten Start. Also hat sie bestimmt auch nichts dagegen gehabt. Und wenn man manchmal so sieht, bei vielen Reichen oder Filmschauspielern, die haben ja auch jüngere, viel jüngere Frauen manchmal. Heutzutage macht man das vielleicht anders. Man lässt sich scheiden und holt sich dann wieder was Neues rein. Und, oder man lässt sich am liebsten gar nicht mal heiraten. Das sind ja alles nur Lebensabschnittsgefährten oder Gefährtinnen heutzutage. Man legt sich gar nicht mehr fest und sagt, ich will das ganze Leben. Nee, das reicht mir 10, 15 oder vielleicht höchstens 20 Jahre. Also ja nicht festlegen heutzutage, ja nicht irgendwie was Bestimmtes, ich will ja frei sein. Nur haben sie den Schritt getan, es war rechtlich in Ordnung. Wie viele Dinge sind auch heutzutage rechtlich in Ordnung in unserer Welt, wo wir manchmal sagen, aber so richtig ist das nicht. In Deutschland ist es zum Glück noch nicht ganz so dieses Gesetz durch, aber es gibt ja auch viele Ehepaare, die keine Kinder kriegen und die suchen dann Leihmütter, sagt man dazu. Und dann fährt man dann irgendwo in ein Land, am liebsten so arm wie möglich. Und dann findet man ja auch eine Leihmutter. Heutzutage macht man es dann anders. Dann wird dann eben die Eizelle eingepflanzt bei der Leihmutter. Und die trägt das aus. Und dann kriegt sie eine Abfindung. Und da ist alles wieder schick. So einfach macht man sich das auch heute noch. Genauso wie damals. Dass die Leihmutter dann vielleicht andere Beziehungen hat oder vielleicht das Kind dann nicht mehr hergeben will oder so, darüber macht man sich vorher keine Gedanken. Die kriegt ja ein gutes Geld, die kann ja dann gut leben in ihrem Land. So sind wir heute genauso wie damals, wo wir Dinge in unserem Leben in der Hand nehmen, die eigentlich rechtlich nicht richtig sind, aber von der Gesellschaft akzeptiert und sagt, ja, ist okay. Die Frage, machen wir das mit in unserem Alltag? Wo machen wir es mit, dass wir sagen, es ist ja der Gesellschaft legitim, das ist normal, das machen alle so, das können wir ja auch mitmachen. Und so macht es Abraham und Sarah mit und es klappt ja auch alles. Bis auf das eine Ding, was sie nicht gerechnet haben, Hagar. Hagar, man könnte so sagen, es gibt so einen tollen Spruch, wie sagt man, Gier frisst Hirn. Also wenn ich zu gierig werde, frisst Hirn, da überlege ich nicht mehr, da wäre ich gierig. Und die Hagar war gierig. Die konnte es gar nicht abwarten, dass die zwei Alten nachher, sage ich mal, endlich das Handtuch schmeißen. Die dachte, jetzt bin ich schwanger. Jetzt wäre ich neue Chefin und ich übernehme den Laden mit meinem Sohn. Das hat sie nun, sie wollte die Sarai abservieren und hat sie ihr zu spüren gegeben. Sarai wiederhin rannte zu ihrem Chef und hat gesagt, also das mache ich hier nicht mit. Ich war hier abserviert, ich bin nichts mehr wert. Und Abraham, er geht den Weg, den geringsten Widerstand, hat gesagt, ja, du bist ja noch Chefin, setz dich doch mal durch. Schlag doch mal ein Exempel, da wird sie schon wissen, wo ihr Platz ist. Das macht sie auch Sarah, aber Hagar rennt davon. Ist verständlich. Ich kann Hagar verstehen, ich kann Sarai verstehen, ich kann Abraham verstehen, aber trotzdem war es nicht richtig. Richtig war es nicht, weil unsere Geduldlosigkeit uns in die Sünde geführt hat. Und wenn wir dann mal so sehen, es war auch schon am Anfang so bei Adam und Eva im Paradies, wo es sagt, ihr könnt alle Früchte essen, aber den Baum der Erkenntnis, den lasst aus. Und gerade der war zur Verführung da. Und die Verführung hat funktioniert. Ich unternehme selber was. Ich tue mein Leben selber gestalten und warte nicht, bis Jesus mein Leben verändert. Das mache ich doch. Wenn er mich so lange hängen lässt, dann muss ich doch was unternehmen. Und das haben sie gemacht. Und die Konsequenz war ein großer Streit. Haggai rennt davon, weiß nicht ein und aus, steht da in der Wüste und kann eigentlich nicht mehr vor und zurück. Sie hat sich verrannt. Und kann gar nicht dafür. Ein bisschen schon. Wie gesagt, sie war zu gierig, zu schnell, zu viel Macht wollte sie. Und nun stehen die Parteien da und eigentlich geht es nicht mehr weiter. Es kann kein Frieden entstehen. Und jetzt kommt Jesus aufs Spiel. Da, wo wir uns verrennen in unserem Leben, wo wir nicht nach Jesus fragen, wie oft sind wir in unserem Leben, haben wir selber in der Hand genommen und sind uns verrannt und haben einfach gesagt, das mache ich und kann ich besser. Und dann war es nur Sünde und Schuld gewesen in meinem Leben. Und die Sünde und Leben und die Schuld meines Lebens hat mich in eine Sackgasse geführt. Wie hier in diesem schönen Bild, wo auf einmal dieses Sackgasse-Schild stand. Ne? Und eins müssen wir mal sicher sein, es gibt ja noch mehrere Beispiele in der Bibel. Die Bibel ist ja voll, wie Menschen sich verrennen, weil sie nicht auf Jesus hören. Und das passiert uns heute genauso. Und eins ist sicher, wenn ich nicht auf Jesus höre, dann ist meistens der Weg länger und die Probleme werden größer. Es ist einfach, auf Jesus nicht zu hören in dieser Welt. Und viele Menschen gehen los und sagen, was interessiert mich der Jesus da? Und rennen darum. Aber die Sünde und die Probleme holen uns ein und meistens ist der Weg länger und auch beschwerlicher. Als wenn wir gleich auf Jesus Wort hören. Das ist der direkte Weg. Der Weg, der mich eigentlich behütet führt. Aber wir können in unserer Ungeduld oft, sehr oft, nicht abwarten und gehen den Weg der Sünde. Auch in meinem Leben und bestimmt habt ihr auch Beispiele. Und dann war dieser Umweg ein schwerer und teilweise mit Sackgassen und Problemen. Aber das Schöne ist, und das ist dieser Spruch, ja, dass Jesus sie anrührt. Hagar, Magd Sarais, wo kommst du denn her? Wo willst du denn hin? Ja, wo komme ich denn her? Wo will ich denn hin ohne Jesus? Das sollte sich jeder mal fragen. Wo komme ich her? Wo will ich hin auf dieser Erde ohne Jesus? Ich kann nur eine Sackgasse wenden. Und der letzte Sackgasse ist der Tod. Und deswegen ist Jesus hier. Und er spricht sie auch an. Die Magd, hier steht es Magd, das hat Luther übersetzt, weil es damals im Mittelalter eigentlich keine Sklaven so in dem Sinne gab in Deutschland, sondern das waren eher Mägde. Heute kann man sagen, der Angestellte Sarais oder so. Früher waren es eben Sklaven. Eigentlich müsste stehen, die Sklavin Sarais. Und er rührt sie an und er tut nicht irgendein Wunder, dass sie jetzt frei ist oder sonst was, sagt, geh wieder zurück an den Ort, wo du hergekommen bist und unterwirf dich deiner Herrin. Boah, die hat mich so schikaniert. Immer musste ich die schlechtesten Arbeiten, die niedrigsten Drecksarbeiten machen. Und jetzt, wenn ich zu Felde kriechen, wieder zurückrennen und denselben Mist nochmal von vornherein machen, von früh bis abends mich schikanieren lassen, vielleicht sogar noch die Nacht, wenn die irgendein Bewegchen hast, weckt die mich und sagt, ja, bring mir das oder mache das, was jetzt gar nicht zur Debatte steht. Wegen Nichtigkeiten muss ich mich hier schikanieren lassen. Und das ist manchmal so, auch Jesus holt uns nicht immer hier raus aus dieser Welt. Wir sehen auch, dass wir hier viele Probleme hatten, ob das Corona waren, wo wir schikaniert worden sind von der Politik oder auf Arbeit oder woanders. Er hat uns nicht einfach rausgeholt und hat gesagt, ja, ihr habt Sonderrechte, ihr seid ja meine Kinder. Nee, wir hatten keine Sonderrechte. Wir sind Gottes Kinder, aber wir haben keine Sonderrechte hier auf Erden. Was zeigt der Engel hier oder Jesus jetzt hier? Er zeigt ihr die Perspektive, was vor ihr steht. Dein Sohn wird ein großes Familie haben. Du wirst Mutter eines großen Nachkommens sein. Die Perspektive ist, Gott holt uns hier nicht raus. Jesus holt uns nicht aus dieser Situation raus, sondern er zeigt uns die Perspektive der Bibel. Die Bibel sagt, hier auf Erden, wie steht ihr zu mir? Das ist immer wieder die entscheidende Frage. Jesus fragt, wie stehst du zu mir? In deiner Anfechtung, in deinen Schwierigkeiten, in deinen Problemen, in deinen Auslachen von deinen Kumpels oder Arbeitskollegen, wie stehst du zu mir? Und eines Tages stehen wir dann vor Jesus. Und er sagt, wie standest du vor mir? So stehe ich vor dir, vorm Herrn, vor unserem Gott, vor unserem Richter. Wenn ich hier auf Erde es nicht gebacken kriege, Jesus anzunehmen und das zu ertragen, dann sagt Jesus, wenn ich diese Erde verlasse und ich stehe vor dem Richterstuhl Gottes, dann sagt Jesus, du hast da nichts erreicht, was willst du, was soll ich dir helfen? Jetzt ist es zu spät. Deswegen ist es wichtig, den Weg zurückzugehen, wie Sarai, sich unterzuordnen. Zurückzugehen wie Hagar, sich unterordnen lassen. Und sie musste es noch 14 Jahre ertragen. Also sie hat ihren Jungen geboren und 14 Jahre war sie da mindestens darunter, bis sie dann nochmal weggeschickt worden ist. Was das Verwerfliche ist, ja, es waren sogar Christen. Also sogenannte Christen, würde ich jetzt so sagen, von unserer Bibelwissen her, die eigentlich auch nicht richtig gehandelt haben. Also es können nicht nur immer Menschen sein, wo man sagt, ja, das sind ja Ungläubige, von denen kann ich ja nichts anderes erwarten. Aber wie oft erleben wir auch, dass Christen uns wehtun und wo Christen eigentlich einen falschen Weg gehen und wir die ertragen müssen. Es ist schwierig. Aber in dieser ganzen Begegnung mit Jesus schöpft Hagai neue Kraft. Wenn dich heute Jesus begegnet in deinem Herzen, schöpfe auch neue Kraft. Nimm ihn an und sage, du hast mich gesehen, du siehst alles von mir und du kennst alles von mir. Da fällt mir immer gleich das Beispiel ein von dieser Frau am Brunnen, diese Samariterin, wo Jesus dahin kam und sagt, gib mir einen Schluck Wasser. Und da diskutieren die dahin mit dem Schluck Wasser und dann auf einmal sagt Jesus, ja, du hast 5 Männer gehabt und du hast keinen Mann. Und dann hat sie erkannt, da weiß ja alles von mir, obwohl er mich gar nicht kennt. Und genauso wird das hier genauso sein. Der Engel, also ich sage mal, es war Jesus schon damals, der da zu Hagar gesprochen hat. Und sie hat erkannt, der weiß alles von mir. Aber er gibt auch eine Perspektive, wo er sagt, gehst zurück, dein Leben wird sich jetzt momentan nicht verbessern. Du gehst in diese alte Situation zurück, ordne dich unter, trag dieses Leid. Aber ich gebe dir eine Hoffnung. Eine Hoffnung für deinen Sohn, eine Hoffnung, die größer ist. Und so ist es auch bei uns. Wir sind in dieser gefallenen Welt, wir leben hier als Christen und es geht drunter und drüber und sogar Christen können uns verletzen. Aber wir haben Gottes Wort, die Zukunft, diese Perspektive in die Weite, wo wir sagen, wir werden getragen, wir haben eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht, über mein Leben hier auf Erden hinausgeht, über meinen Tod hinaus. Und das ist eine Hoffnung, die dir keiner nehmen kann und die dich stärkt. Und die dir Zuversicht bringt in deinen Alltag, in deinen Problemen, deine Sorgen in der Schule, auf Arbeit, überall hin. Sagst du, ich bin nicht verloren, denn ich habe eine Hoffnung im Himmel. Das möchte ich euch zusprechen und das möchte ich euch immer wieder wachrütteln. Wir haben eine Zukunft im Himmel, die größer ist wie die ganze Erde. Und Hagar ging zurück und gebar Abraham den Sohn, den Ismael. Er war damals 86 Jahre alt. Da sieht man mal, wie verfahren eigentlich die Situation war, mit 86 Jahren nochmal Vater werden. Und es hat sich auch nicht alles so gedacht, dass die Alten so schnell dann weggehen und Hagar vielleicht hier die Chefin werden könnte. Das war auch nicht der Weg, wie man sich das vielleicht denkt. Die Erfolgschancen aufzusteigen in diesen Familienunternehmen hat sich eigentlich zerschlagen. Es hat nicht stattgefunden. Aber Jesus hat ihr eine Perspektive für ihren Sohn gegeben. Perspektive können wir haben, wenn wir Jesus aufnehmen. Da möchte ich noch mal ein Beispiel sagen. Es ist ein schöner Spruch und da macht ihn so, ha, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist so, so wohltuend für mein Herz, für meine Seele. Aber will ich denn das eigentlich, dass Jesus mich ständig sieht? Also mir könnte es manchmal Angst werden, wenn ich dann sehe, dass Jesus alles sieht. All meine Gedanken, all meine Verfehlungen, all meine Schlechtigkeiten, all meine Dings. Also manchmal denke ich so, was hat denn am Anfang, ich komme jetzt nicht gleich auf den Namen, wer war das erste? Abraham, sondern Adam. Was hat denn Adam gemacht, wo er den Apfel gegessen hat? Er ist vor Gott davongerannt, er hat sich versteckt. Da musste Gott ihn suchen und sagen, Adam, wo bist du? Wollen wir uns manchmal nicht auch vor Gott verstecken? Renne ich nicht lieber von Gott davon und sage, ist besser, du siehst mich jetzt nicht in der Situation, was ich jetzt getan habe? Und viele Menschen, mit denen ich rede, draußen auf Arbeit oder in meinem Bekanntenkreis, die wollen gar nicht, dass es Jesus gibt. Die wollen nicht, dass es Jesus gibt und kein Gott. Es gibt keinen Gott, keinen Teufel. So haben das die Kommunisten immer gesagt. Deswegen brauchen wir uns darüber keine Gedanken zu machen. Sie wollen gar nicht, dass er mich ansieht. Wir rennen davon, wir verstecken uns und wir wollen gar keine Hilfe. Aber für denjenigen, der Jesus in sein Herz hineinlässt, ist es das beste Geschenk, was ich jedem sagen kann. Nimm es an und du hast einen Gott, der dich sieht. Und deine Schlechtheit, dein Versagen, deine Sündhaftigkeit, er kennt das alles. Er nimmt dich an, so wie du bist. Er kann das verstehen, aber du musst ehrlich zu ihm kommen. Das hinlegen und sagen, ich bin in meiner Sackgasse meines Lebens und ich weiß nicht mehr weiter. Hol mich hier raus. Und da habe ich schon so viele Zeugen gehört, die haben nicht an Jesus geglaubt. Und die haben in ihrer Sackgasse ihres Lebens zum Herrn gerufen, an den sie nicht geglaubt haben. Und er hat sie angesehen und sie berührt und zum Glauben geführt. Das ist das Wunder. Das ist das Wunder, was mich da fast unfassend macht und sagt, rausgeholt aus ihren Drogen, ihre Süchte, ihr verkorktes, verranntes Leben. Sie haben nicht mal an den Gott geglaubt, haben nur darum geschrieben, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir in dieser Situation. Und ich denke auch, dass Hagar und Sarah, wo sie wieder zurückgekommen ist, die Situation anders war wie vorher. Sarah wird sich bestimmt zurückgenommen haben und sagen, na, ich habe es bestimmt übertrieben mit den Exempelstarten. Ich darf das nicht so weit übertreiben. Und Hagar hat gewusst, also dieses Unternehmen zu übernehmen und hier Karriere zu machen, die Seifenblase ist auch geplatzt. Es kann vorkommen, dass deine Seifenblase deines Lebens mit Jesus auch platzt, dass nicht all deine Träume in Erfüllung gehen. Aber er trägt dich durch. Er trägt dich durch tiefen, schweren Zeiten. Und er sieht auch das. Aber das Wichtige ist, bist du mit Jesus, so ist es eine Freude, wenn er mich ansieht. Bist du ohne Jesus, dann willst du von ihm wegrennen und dich verstecken. Und deswegen sage ich hier und stehe ich hier und sage zu dir, versteck dich nicht weiter vor Jesus, renn nicht davon, sondern nimm Jesus an. Und du wirst einen Gott erleben, der dich ansieht, der dich nicht nur anklagt, sondern der dir vergibt. Und das ist eigentlich diese Botschaft, die hier rüberkommt. Es ist ein Gott, der mich nicht nur anklagt, wenn ich mein Herz für ihn öffne, sondern es ist ein Gott, der vergibt meine Schuld, Das ist das Wahnsinnige, was hier in der Bibel steht. Die ganze Bibel ist davon voll. Wir müssen es bloß verstehen, das muss rein. Nicht nur in unsere Ohren, in unser Gehirn, in unsere Seele muss es rein. Und dann hat der Teufel auch keine Chance, mir Angst einzujagen und mich ins auszuschicken, in der Sackgasse dieses meines Lebens. Und ich danke für dieses Wort, was Gott uns immer wieder wunderbar sagt und zuspricht. Und wir haben heute, das ist die Verbindung, heute die Chance, wie damals, zu ihm zu kommen. Zu ihm zu kommen und unser Herz hinzulegen. Ich kann nur jeden ermutigen, das zu tun. Und selbst wenn Christen uns enttäuschen, aber Christus enttäuscht uns nicht. Ich danke, dass ihr zugehört habt. Ich möchte noch kurz beten. Ja, Herr Jesus, sei du immer wieder neu, unser Herr und unser Gott in unseren Herzen. Und lass uns verstehen und erkennen, was für eine schöne Botschaft es ist, dich anzunehmen. Aber wie schrecklich es ist, die Botschaft, wenn wir dich nicht achten und verachten. Hilf uns, dass wir Menschen doch immer wieder neu die Botschaft weitergeben und dass die Menschen auch die Chance nutzen, ihr Herz zu öffnen, dass sie nicht so ein hartes Herz haben und dich wegjagen aus ihren Herzen, sondern dass sie dich, ihre Herzenstür öffnen und dich einkehren lassen. Ich danke dir, dass du uns diese Möglichkeit gibst, heute noch von dir zu reden und Menschen für dich zu begeistern. Denn das ist das Weg, der in die Ewigkeit führt und nicht in Verdammnis. Lass uns das klar werden auf all unseren Wegen. Amen.